Herzlich willkommen hier im Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Losung für den heutigen Tag finden wir in Jeremia 31. Mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben, spricht der Herr. Ich dachte mir, wir sind irgendwie ganz schön verwöhnt zum Jahresanfang. Wir betrachten die Jahreslosung, wo Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jetzt eine Losung, wo wir gesagt bekommen, dass Gottes Volk, dass wir die Gaben in Fülle haben werden. Ja, wir sind reich beschenkt. Wenn man sich anguckt, auch an der Stelle, aus der Losung ist, geht es auch darum, dass auch etwas mit Trösten zu tun hat. Dort sagt Gott, ich wandle Trauer in Jubel, Kummer in Freude. Und der Vers mit den Gaben wird in anderen Übersetzungen davon geredet, dass Gott sein Volk satt machen wird. Ein Gefühl, was schon fast heutzutage in Verrufenheit in uns bei unserer Überflussgesellschaft gekommen ist, aber in einer Gesellschaft, wo man tagtäglich sehen muss, wo man sein Essen herbekommt, wo das nicht so einfach ist, ist die Zusage, satt gemacht zu werden, glaube ich, hat eine große Tiefe, die es mir zum Beispiel schwerfällt, so nachzuvollziehen. Wir können Gott dankbar sein, dass wir so gut versorgt sind und wollen und können Gott loben und danken, auch hier in diesem Gottesdienst. Dafür sind ja Gottesdienste auch da, Gott zu loben, ihm zu danken. Und beim Stichwort Gottesdienst fällt mir auch noch ein, nächste Woche gibt es noch einen etwas anderen Gottesdienst, wo der Thomas kurz etwas zu sagen wollte. Ja, nicht der Thomas, der Tom. Auch Thomas.
Und Thomas spielt keine Rolle. Nächste Woche geht's wieder los. Der Jan hat mir so ein bisschen das Stichwort geklaut. Meistens stehe ich ja oder oft für Fußball hier, heute allerdings nicht. Nächste Woche Bundesliga, ihr könnt bei der TU gucken, nebenbei. Da habe ich das auch untergebracht. Nein, was ganz anderes und ebenso wichtig oder vielleicht sogar noch viel wichtiger. Nächste Woche, 24. Januar, die etwas anderen Gottesdienste. Sie gehen wieder los. Sport 1 macht Reklame und sagt, dein Platz im Stadion. Da geht es um eine App. Da kriegt man alles mit, was im Stadion ist. Wir haben keine App, wir haben Einladungskarten. Dein Platz im Gottesdienst. Du bist herzlich eingeladen, an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Aber wenn du kommst, dann bring doch jemanden mit. Wir haben gerade gehört, wir sind beschenkt. Wir haben die Fülle. Und egal, wie viel das ist, diese Fülle, das ist ja ein relativer Begriff, aber wer etwas hat, der ist eigentlich aufgerufen, auch zu teilen, abzugeben. Und wenn wir das Wissen haben, dass Gott Leben schenkt, dass Gott ja, uns die Fülle gibt, viel mehr als wir brauchen, dann haben wir die Aufgabe auch zu teilen. Und es könnte damit anfangen, dass wir unseren Freund, unseren Nachbar, denjenigen, den wir schon immer auf dem Herzen haben, den wir schon immer mal irgendwohin mitnehmen wollten, wo wir meinen, der müsste das auch mal hören, was wir glauben. Ihr habt die Chance, den hier in diesen Gottesdienst einzuladen, natürlich auch in die anderen Gottesdienste, aber gerade dafür ist dieser Gottesdienst gemacht. Also von daher, nehmt diese Karten am Ausgang, auf dem Infotisch liegen sie mit, verteilt sie, ladet persönlich ein, bringt die Leute mit. Das Thema ist dein Platz an der Sonne. Ihr könnt das selber erstmal formulieren und den Leuten so ein bisschen Spannung aufgeben, was letztendlich dabei rauskommt. Also 24. ab 16 Uhr bis ungefähr 18 Uhr Gottesdienst. Dein Platz an der Sonne.
Ich gehe einfach mal bei den Ansagen zeitlich rückwärts. Betrachtet man diese Woche, was weiter liegt, kann man einfach in dem Begleitzettel zum Gottesdienst nachschauen. Diese Woche möchte ich noch hinweisen auf den Donnerstag, das ist Seniorenkreis zum Thema Jahreslosung um 15 Uhr. Heute hier in unserem Haus um 16 Uhr der Abschlussgottesdienst der Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Predigt Pastor Johannes Clement. Gutes Stichwort, den haben wir nämlich heute auch heute Morgen hier im Gottesdienst. Und insofern denke ich, wer ist das eigentlich? Ich kannte ihn vorher nicht. Johannes, komm noch kurz vor, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können.
Recht schönen guten Morgen.
Drei kurze Fragen. Sag uns kurz was zum Name, Alter, Familie als erste Frage.
Name Johannes Heinz Clement, Alter 63 Jahre. Das heißt, ich werde jetzt bald 64. Ich habe jetzt mein letztes Dienstjahr als Pastor angefangen. Meine Frau Cornelia, mit der feiere ich in genau 70 Tagen Rubinhochzeit. Wir haben drei erwachsene Kinder. Eine Tochter ist hier. Noch mehr?
Danke.
Zweite Frage. Keine Enkel.
Zweite Frage, wo kommst du her? Ich hatte mir aufgeschrieben, früher und heute, aber hast schon gesagt, 32 Mal umgezogen. Ich glaube, das führt zu weit.
Ja, ich bin 32 Mal in meinem Leben umgezogen. Ich frage, übertrifft mich jemand hier? Ja, schön. Ganz selten, dass mich jemand übertrifft. Also, geboren bin ich in Schleswig-Holstein, aufgewachsen im Sauerland, frech geworden in Dortmund. Ich habe hier 3,5 Jahre mal gelebt, als Teenie und Jugendlicher. Dann hat man mich übers Lipperland, Schweiz, ja, 20 Jahre Brasilien, 8 Jahre im Ebersbach, für die FEGs bekannt. Und jetzt lebe ich, das hätte ich mir nie träumen lassen, im Freistaat Bayern. Aber ich lebe nicht in Bayern, sondern in Franken, in Erlangen. Dort bin ich Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde.
Gut, dritte Frage. Welches Thema sollte man ansprechen, weil du gerne darüber redest? Und welches Thema sollte man lieber meiden?
Also, ansprechen kann man mich über Fußball, über die Welt insgesamt. Schalke ist nicht so ganz mein Thema. ja, was sollte man meiden? Ich habe ja hinter noch eine Predigt-Nachtgespräch. Mich darf man alles fragen. Ich werde entweder sagen, sag ich nicht, oder weiß ich nicht. Und dann bei den anderen, wo ich was reden will, dann sage ich halt was.
Danke.
Okay. Vielleicht noch etwas. Wer mehr über mich wissen will, kann dieses Büchlein erwerben hinten. Da haben wir ein paar Sachen ausgelegt. Das sind Erlebnisberichte aus 40 Jahren Dienst im Reich Gottes.
Ich wollte mal nur schnell das Mikrofon aus der Hand legen. Wir wollen zusammen singen. Das letzte Mal, als ich hier vorne stand, haben wir einen Kanon gesungen. Und es klingt einfach so schön, wenn Menschen mehrstimmig singen. Und insofern dachte ich, wir machen es einfach mal heute und singen nochmal einen Kanon. Dabei wird die Kollekte eingesammelt. Der Text ist auch schon da. Ein Kanon, der nicht ganz so einfach im Zusammensingen funktioniert, weil so viele Noten gegen den Rhythmus scheinbar sind. Wir singen es einfach mal. Kunst ist also dabei, nicht nur den Ton zu treffen, sondern auch schön im Takt zu bleiben. Wir versuchen es. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, oh Herr. Das Thema des heutigen Gottesdienstes, Mission. Gott liebt unsere Welt. Ich bin erstmal am ersten Wort hängen geblieben, Mission. Gott liebt diese Welt, klang für mich erstmal recht einleuchtend. Und als christlich geprägter Mensch kann ich da eine ganze Menge mit anfangen. Mission auch, aber Mission ist ja ein Wort, wo man auch vielleicht noch mehr darunter verstehen kann. Ich dachte, schaust du einfach mal bei Google nach. Was liefert mir Google denn alles so? Google benutze ich ja gerne mal auch von der Arbeit her. Dort suche ich allerdings bei Texten, um etwas nachzulesen. Umso interessanter finde ich das in solchen Fällen auch immer mal in die Google-Bildersuche reinzugehen. Was liefert denn Google an Bildern zu diesem Stichwort? Und da findet man interessante Geschichten oder interessante Bilder. Mission verbindet man ja gerne den christlichen Begriff, das Missionieren von Menschen, die gute Botschaft weitersagen. Und dann findet man natürlich auch Bilder, die das beschreiben. Bilder von Anfängen der Mission, wie zum Beispiel Paulus in Athen, findet man dort. Als man in der Lage war, Missionsaugenblicke oder Momente in Bildern festzuhalten, also in Fotos, hat man auch das getan. Man findet also auch Bilder von Missionaren und ihrer Tätigkeit. Der Begriff Mission ist heute auch in den Firmen angekommen. Dort findet man auch Bilder zur Mission, oft zusammen mit Vision. Wobei es allerdings nicht darum geht, die gute Nachricht von Jesus Christus zu den Menschen zu bringen, sondern die gute Nachricht, mit der letztlich die Firma dann ihr Geld verdienen möchte. Also Vision, Mission gehört da eng zusammen. Dann findet man auch Bilder, wo Missionieren auch einen sehr negativen Touch hat. Oder auch, dass Leute einfach genervt sind. Und man findet auch Anzeigen, zeigen, wo man Hilfe bekommt. Man kann sich einen Aufkleber machen, man möchte nicht missioniert werden. Dabei scheint es sehr wichtig zu sein, wieder Menschen zu Jesus Christus zu bringen und in die Gemeinde einzuladen. Man findet Bilder von Kirchen, die leer sind. Vielerorts macht man sich Gedanken, wie man wieder mehr Menschen in die Kirche, in die Gemeinden zu Jesus bringen kann. Auch bei uns in dem Bund der Freien Evangelischen Gemeinden gibt es ein Programm seit, wie mir gerade aufgefallen ist, 10 Jahren. Seit 01.01.2006 gibt es dieses Programm oder diese Vision 100 in 10. 100 neue Gemeinden in 10 Jahren. Ich habe da mal auf der Seite nachgeguckt, da fand ich 69 Gemeinden, wobei nicht ganz klar war, auf welches Jahr es bezog oder ob es die ganz aktuelle Zahl ist. Aber dort ist in den letzten Jahren auch viel passiert. Wir haben es ja auch selber hier in der Gemeinde auch mit begleitet. Ja, und inzwischen kommen auch Missionare wieder nach Europa zurück zu missionieren. Gerade auch aus Afrika, wo große Glaubensbewegungen sind und wo man auch solche Bilder findet. Volle Kirchen, wobei ich sagen würde, ich finde das Bild auch so schön, weil es aussieht wie ein alter Kirchenraum, der umgebaut worden ist mit modernen Stilelementen. Und es sind einfach viele Menschen da, die von Jesus hören wollen, die Gemeinschaft haben wollen. Das begeistert mich. Das alles und noch viel mehr findet man dort, um nur ein paar Beispiele zu zeigen. Aber letztlich, glaube ich, liege ich bei dieser ganzen Betrachtung vielleicht doch einen knappen Meter daneben. Geht es nicht darum, was nicht auf dem Bildschirm zu sehen ist, sondern um mich? Wir wollen zusammen beten. Wer möchte, kann dazu gerne aufstehen. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir in Freiheit zusammen sein dürfen, dass wir nicht gehindert werden, dass wir hier als Christen vom Staat nicht unterdrückt werden, dass du uns so gut versorgst, dass wir in einem Land leben, wo wir uns um unsere Versorgung keine Sorgen machen müssen. Herr, wir wollen dir Dank sagen für die Mitarbeiter, die sich hier in dem Gottesdienst engagieren. Wir wollen dir Dank sagen für die Besucher des Gottesdienstes und auch für die Menschen, denen unser Gottesdienst so wichtig ist, dass sie sich die Aufzeichnung des Gottesdienstes besorgt haben und nun für sie zeitversetzt teilnehmen. Wir sollen dir Dank sagen für die Zusagen, die du uns gegeben hast, die wir vorhin gehört haben, dass du uns tröstest, dass du uns versorgst. Wir wollen dich aber auch bitten, Herr, für die Kranken, die nicht hier sein können, für die Trauernden. Wir wollen dich bitten für Menschen, denen Unrecht getan wurde, dass sie nicht verzweifeln. Für Menschen, die verleugnet werden. Für Menschen, die einfach Angst haben. Für Menschen, die niedergeschlagen sind. Herr, tröste du sie und hilf uns, deine tröstende und versorgende Hand zu sein, sodass wir das, was du uns schenkst, weitergeben können. Wir wollen zusammen beten, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wir singen nun zusammen das Lied Seid fröhlich in der Hoffnung.
Wenn ich über Mission rede, dann sagen die Leute, die mich kennen, ja, das passt zu dir, das gehört zu dir. Vor 5 Jahren hatte ich eine Krise gehabt, eine persönliche. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum sollten wir überhaupt als Christen irgendwo hingehen und sagen, ich habe die Wahrheit, ich habe Recht und ihr anderen habt Unrecht. Ich bin Christ und das ist das Beste, was ich euch sagen kann. Warum? Womit begründe ich mein Leben? Ich war ja Missionar, habe bei einer Missionsgesellschaft gearbeitet, um Leute in die Weltmission zu schicken. Habe gesagt, wir müssen den Menschen das Evangelium sagen. Aber warum? Wir haben so viel, hieß es heute in dem Bibelvers, den wir gehört haben aus der Losung. Was habe ich denn überhaupt anzubieten in eine Welt? Diese Frage hat mich ganz tief berührt, so dass ich auch zu dem Punkt komme, ich gehe nie wieder auf eine Kanzel. Ich musste die Frage klären, für mich persönlich. Ich habe sie geklärt, ich stehe ja heute wieder hier. Ich habe so ein dickes Buch geschrieben, im Anschluss daran. Warum Mission? Und was ist Mission? Als Überschrift über diese Predigt habe ich einen ganz bekannten Bibelvers genommen. Den kennen die meisten Christen, gehört zu den bekanntesten Versen aus der Bibel. Johannes 3, Vers 16. Wer kennt diesen Vers nicht? So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Allen bekannt. Aber dieser Vers ist Hammer, der hat es in sich. Gott liebt diese Welt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Welche Welt denn? Nicht die Welt, die ich mir erhofft habe. Nicht die Welt, die in Ordnung ist. Wenn wir in die Welt hineinschauen, ist die Welt voller Schmerz und voller Leid. Und Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird, wendet sich dieser Welt in seiner Liebe und Hingabe zu und sagt, ich hab euch lieb. Unsere Welt ist nicht liebenswert. Und wenn ich darüber spreche, dass es gilt, diese Welt zu lieben, dass Gott die Welt liebt, möchte ich deutlich betonen, diese Welt erscheint mir nicht liebenswert. Einige Fakten. In diesem Jahr werden mindestens 1,2 Millionen Menschen, Mädchen, verkauft werden. Das ist im letzten Jahr auch gewesen und es ist steigende Tendenz. Wir haben circa 2 Milliarden Menschen, die unter dem Existenzminimum leben. Und etwa 800 Millionen Menschen, die regelrecht hungern. Wir haben mindestens 650.000 Kindersoldaten. 1 Milliarde Menschen sind circa arbeitslos, sie haben keine gemäßige Arbeit, dass sie dem nachgehen können. Wir haben weltweit etwa 35% der arbeitsfähigen Leute haben heute keinen definierten Job. Tendenz steigend weltweit, denn durch die Industrialisierung der Landwirtschaft und viele andere Dinge werden Arbeitsplätze überflüssig. In Deutschland sind 10%, etwas über 10% der arbeitenden Bevölkerung arbeitsbedingt psychisch erkrankt, aktuell irgendwie in Behandlung. Tendenz steigend. Im Jahr 2010 hat das die Krankenkassen 6,3 Milliarden Euro gekostet. Durch Arbeitsausfall hat es der deutschen Wirtschaft noch weitere 44 Milliarden Schaden gebracht. durch Know-how-Verlust der Führungskräfte, die nicht da waren, und der Beziehung, die nicht da waren, 364 Milliarden Euro. Das sind Zahlen, die erschrecken, nur in Deutschland. 364 Milliarden Euro, das die Flüchtlingsausgaben einen Klacks gegen. Aus arbeitsbedingter psychischer Belastung. Wenn wir weltweit sehen, an die Versteppung, an den Klimawandel denken, an Stürme, Katastrophen und so weiter, die einfach da sind, ist es für uns allen klar, wir leben in einer Welt, die nicht unbedingt gesund ist. So, und was mache ich jetzt damit? Und wenn ich jetzt komme, Gott liebt diese Welt, genau diese Welt, die ich gerade bruchstückhaft beschrieben habe, dann macht das was mit mir. Ist denn nicht unser Bemühen hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund wie ein Tropfen auf einem heißen Stein? Weg ist es. Und was können wir denn schon machen? Nun können wir über die großen Katastrophen sprechen in der Welt, aber jede Katastrophe geschieht mit Menschen, die konkrete Einzelschicksale haben. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt global das denke, aber jeder von uns kennt seine eigene Katastrophe, seinen eigenen Schmerz und sein eigenes Leid. Jeder Mensch, der autonom in dieser Welt lebt, ist eine Welt für sich mit seinen Freuden und mit seinem Leiden. Und wenn ich jetzt irgendwie was in diese Welt hineinbringen will, irgendetwas, was die Welt verändert, was Mut macht, dann muss ich doch einen positiven Ansatz haben. Ich muss doch hingehen und sagen, habe Hoffnung. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, Tribute von Panem. Der dritte Teil, da ist dieser Diktator, der da sagt, das Schlimmste, was passieren kann für unser Volk, das wir da dominieren, ist, wenn die zu viel Hoffnung haben. Wenn Hoffnung da ist, dann werden sie alles verändern. Haben wir Hoffnung für die Welt, die heute da ist? Ich ja, weil Gott existiert und diese Welt immer noch lieb hat. Wer ist Gott? Wie in der Heiligen Schrift beschrieben wird, ist Gott etwas ganz Besonderes. Und wenn wir Hoffnung in die Welt hineinbringen, müssen wir uns eines bewusst machen. Wir müssen die Welt anschauen, wie sie ist. Die Welt wahrnehmen. Nehmen Sie Ihre Welt wahr? Wie kann ich Heilsbotschaft zu Menschen bringen, wenn ich die Heilssehnsucht dieser Menschen nicht begreife? Was sind die größten Probleme in Dortmund? Die übermächtigen Bayern beim Fußball? Nee. Ist doch so, ne? Was sind unsere Probleme? Wir haben in Erlangen, wo ich herkomme, so eine Kontextanalyse gemacht. Mit dieser einen Frage, was sind die Probleme der Erlanger Bürger? Wo können wir dann als Gemeinde mit unserem Potenzial einen Ansatz bieten, um ihnen Hoffnung zu bieten? Hauptproblem der Erlanger Bürger, und Erlangen ist eine reiche Stadt, 107.000 Einwohner, Zentrum von Siemens, Zentrum von Areva, Zentrum Adidas Puma, Ina Scheffler und eine Riesenuni. Das heißt also, wir sind eigentlich finanziell als Stadt, geht es uns gut. Hauptproblem der Erlanger Bürger ist, wie kriege ich mein Leben auf die Reihe? Wie kriege ich Karriere, Beruf, Familie auf die Reihe? Wie kriege ich meine Beziehung auf die Reihe? Das ist das Hauptproblem der Erlanger Bürger. Die sagen, ich weiß nicht, wie ich leben soll. Wie kann ich denn leben? Und wenn ich Sie frage, wie viel Prozent meinen Sie, suchen in Kirchen Hilfe für diese Frage? Also Hauptproblem ist, wie kriege ich mein Leben auf die Reihe? Nur etwa 6% der Bevölkerung würde sagen, ja, die Kirche könnte mir auf meinem Weg helfen. Das hat uns erschreckt, hat uns aber eine Perspektive geöffnet, dass wir sagen, wie können wir denn arbeiten als freie evangelische Gemeinde in Erlangen? Ich habe den Oberbürgermeister gefragt, Herr Jannik, was meinen Sie als Bürgermeister, was sollen wir als Erlanger Bürger tun, als FEG tun für die Stadt? Und dann schaut er mich an und sagt, Herr Clement, stehen Sie laut und deutlich für Ihre Werte ein. Tun Sie und leben Sie das, was Sie glauben. Und zwar laut und deutlich, dass andere es mitkriegen. Dann geht es uns gut. Cooler Satz, ne? Hat mich getroffen. Gott, und darum geht es ja, wenn ich über Werte rede, ich möchte über Gott reden. Wer ist denn Gott? Die Bibel, wie sich offenbart, wie Gott sich offenbart, ist kein einzelner hierarchischer Führer der Welt. Gott ist dreieinig. Schon mal gehört? Trinität. Gott ist der dreieinige Gott. Das heißt, Gott ist eine Gemeinschaft, eine kooperative Gemeinschaft, die Zusammenarbeit und damit die absolute Macht im Universum ausdrückt. Und Gott, und jetzt sage ich das mal, das macht mich richtig froh, die ultimative Macht im Universum ist keine einsame Spitze, sondern ein kooperatives Kollektiv, eine kooperative Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft herrscht ewige Liebe. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn den Heiligen Geist und der Heilige Geist den Vater und umgedreht. Es existiert Liebe, weil Gott in sich Beziehung ist. Gott ist Gemeinschaft in sich. Und dieser Gott, weil er in sich Beziehung und Gemeinschaft ist, weil er in sich Liebe ist, äußert er sich. Er geht aus sich heraus. Er liebt, weil er nicht anders kann, als zu lieben. Weil er nicht anders kann, als zu dem anderen hinzugehen. Weil er nicht anders kann, als zu kommunizieren und sagen, ich bin da. Der Name Gottes im Alten Testament, Jahwe, heißt nichts anderes als, ich bin da. Und zwar, ich bin da für dich. Ich bin da in der Gemeinschaft für dich. Der Ich bin da sagt, ich bin da. Ich bin hier. Und von Jesus heißt es Immanuel, Gott mit uns. Und wenn ich jetzt nun zu dem hoffnungslosen Menschen gehen kann, kann ich ihm sagen, Gott ist mit dir. Er steht dir zur Seite. Er ist für dich da. Und darum geht es eigentlich, wenn ich über Mission denke, über das, was wir tun. Es geht um Liebe. Es geht darum, dass Menschen, andere Menschen, sich anderen Menschen zuwenden. Und zwar, dass es ihnen besser geht als der eigene Nutzen, der daraus erwächst. Und wenn wir ganz biblisch sind, es gibt keine biblischere Lehre als die Liebe. Und ohne die Liebe gibt es keine biblischere Lehre. Biblische Lehre. Die Liebe ist die Basis für die gesamte biblische Glaubenslehre. Und wenn man dieses Fundament weglässt, stürzt das ganze Glaubensgebäude ein. Man kann Evangelium nicht verstehen, wenn man nicht begreift oder nicht das akzeptiert und glaubt, dass Gott liebt. Das ist die Basis. Und das höchste Gebot ist nicht wie im Islam, gehorche Gott. Sondern das höchste Gebot im Christentum, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Sein. Und ein anderes ist diesem gleich. Nicht untergeordnet, nicht übergeordnet, sondern gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn man dann in das Alte Testament geht, im dritten Buch Mose, Kapitel 19, da heißt es, liebe den Fremdling, der zu dir gekommen ist, wie dich selbst. Damit wird der Fremde, der Ausländer, als der Nächste definiert. Liebe den Asylbewerber wie dich selbst. steht im Gesamtkontext dieser Verse. Es macht was mit mir. Wir können hinterher theologisch darüber diskutieren, ob diese Interpretation zulässig ist. Aber denken Sie mal darüber nach. Und weil Gott in sich Liebe ist, gab er seinen Sohn. Und zwar, weil er hineinkam in das menschliche Elend. Und deswegen wurde Gott schmerzfähig. Man kann sich das ja nicht vorstellen. Wenn ich an Gott denke, dann denke ich an Gott auf seinem Thron, die Engel singen, ein großer Palast. Alles ist herrlich, alles ist wunderschön, die Musik ist harmonisch, es ist kein Misston da. Und in meiner Bibel steht, und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, allen Schmerz wird nicht mehr sein. Ich freue mich darauf. Kann dieser Gott selber für sich Schmerz empfinden? Kann ihm etwas wehtun? Gott wurde Mensch. Er wurde einer von uns. Das heißt, wie ich die Bibel verstehe, wie ich Christus verstehe, Gott selber kam in diese Welt und er hat Schmerz empfunden. Er wurde geschlagen. Er hat geweint. Gott weinen zu sehen? Gott wurde durch und durch Mensch. Aber dann denke ich manchmal nach, als Jesus dort am Kreuz starb und rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da sitzt der Vater im Himmel und sagt, ja, das ist halt so. Pech gehabt. Das war seine Aufgabe. Glauben wir das doch nicht. Ich habe einige gute Freunde, die an den Gräbern ihrer Kinder gestanden. Als junger Pastor, meine erste Beerdigung, war ein zweijähriges Kind, das vom Auto überfahren wurde. Das war meine erste Beerdigung als Dienstanfänger. Und die Eltern waren gute Freunde von mir. Und dann stand ich da und Vater und Mutter wären am liebsten ins Grab hineingesprungen. Der Schmerz der Eltern über den Verlust des Sohnes war riesengroß. Glauben wir doch nicht, dass der Vater im Himmel schmerzfrei den Sohnestod erlitten hat. Er hat mitgelitten. Und deswegen ist das Kreuz, an dem Jesus starb, und wenn wir das trinitarisch sehen, dann ist das der Schmerz der Gottheit über diese Welt. Es gibt keinen Schmerz in dieser Welt, den Gott selber nicht mitleidet. Er hat nicht Mitleid, sondern er leidet mit. Und deswegen ist der gekreuzigte Gott die größte Provokation gegenüber alle Philosophien und Religionen in dieser Welt. Deswegen heißt es, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Gott in dem ganzen Universum, von dem ich gehört habe, dass es einen Gott gibt, der mitleidet, der meine Not auf sich nahm. Ich lese hier vor. Der menschliche gekreuzigte Gott starb mit dem Schrei der Gottverlassenheit, eben weil die Liebe zu dem Menschen Gott in seiner Liebe diesen Schmerz erleiden ließ. Und jetzt eine tolle Aussage. Die Flamme des Zornes Gottes über die Ungerechtigkeit und Grausamkeit der Menschen erlischt an diesem Kreuz in Gott selber. Und die Botschaft des Gottes der Bibel ist einfach, Gott ist nicht der distanzierte, sich in seinem Palast wohlfühlende Weltenoper, sondern der mitleidende Mensch. Nun, in unserem Vers, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, dass die Menschheit verloren ist. Schauen wir uns die Politiker an. Die sind in ihren Argumentationen, ich habe manchmal den Eindruck, die sind mehr verloren wie ein Hund, der beim Umzugswagen hinten runtergefallen ist und nicht mehr nach Hause findet. Die widersprechen sich ständig, zuckeln hier rum, dort rum und niemand tritt auf und sagt, liebe Leute, das könnte doch die Lösung sein. Und die Eigeninteressen sind so stark, dass alles dahin geht, ja, ich, nochmal ich, die nächste Wahl und was weiß ich nicht alles. Nun, die Menschheit ist verloren, deswegen heißt es an ihn zu glauben. Glauben an den dreieinigen Gott, der Liebe ist. Glauben, dass Macht ausüben nicht Tyrannei ist, sondern kooperative Gemeinschaft. Sich gegenseitig helfen, auferbauen, stärken und füreinander da sein. Schauen wir doch mal in unsere Betriebe rein. Wie laufen unsere Betriebe, Unternehmen? Ich bin ja hier in Dortmund gewesen und dort habe ich schon gelernt, Ellenbogenfreiheit ist hilfreich. Ich bin klassischer 68er. Wir haben noch gesagt, nieder mit dem Establishment. Und meiner Zeit wurde Rudi Dutschke angeschlossen. Das war für mich ein Schock. Ich habe an der Reinoldikirche, ich war Gewerkschaftler, linke Flügel, richtig links. Kommunistische Manifest habe ich dort verteilt, verkündigt und wir sind aggressiv angegriffen worden von guten Bürgerlichen. Als ich dann zum Glauben kam, kurz bevor ich Dortmund verlassen habe, mit fast 18 Jahren, habe ich meine erste Predigt überhaupt vor der Reinoldikirche gehalten, weil ich Samstag ja normalerweise immer auf der Straße war, um für die Linken zu werben. Und dann habe ich so einen Frommen gesagt, du kannst doch Gitarre spielen, du bist doch so eine Gemeinde. War ein Pfingstler und dann haben wir uns beide dahingestellt, er hat gesungen, ich kann ja nicht singen und dann habe ich erzählt, was ich an Jesus glaube. So fing mein Beruf im geistlichen Dienst an. Deswegen liebe ich Dortmund. Ich bin damals dann auch mal in die Arndtstraße, in die Gemeinde gegangen, schon ewig lange her. Nun, wenn ich aber nun sage, liebe Leute, ihr sollt glauben. Damals haben wir argumentativ gesagt, glaubt und wir haben diskutiert. Ich habe richtig gut diskutieren können. Aber das ist letztendlich nicht die Botschaft, ich habe Recht und du hast Unrecht. Wenn ich nach 40 Jahren Ehe zu Hause mal zu einer Diskussion komme mit meiner Frau, Conny, ich habe Recht und du hast Unrecht, habe ich ganz schlechte Karten. Dann hab doch Recht. Gott kennen heißt, in Beziehung zu ihm treten. An Gott glauben heißt, sich ihm anzuvertrauen. Ihn kennenzulernen in seiner Liebe und seiner Beziehungsfähigkeit. Gemeinschaft mit ihm haben. Und wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe, in Beziehung zu ihm gehe, heißt es für mich auch, wenn ich von Gott mich geliebt weiß, von Gott getröstet weiß, dann kann ich andere trösten, dann kann ich andere lieben. Menschen, die lieben, sind wie Oasen in der Wüste. Aber wie in der Wüste sind Menschen, die wirklich lieben, ganz selten zu finden. Wen liebst du? Mission heißt einfach anderen Freund werden, ihn zu begreifen in seiner Heilssehnsucht. Wo brauchen die Menschen Hilfe? Mission heißt nicht, ich habe Recht und du hast Unrecht. Mission heißt nicht, dass wir auf einen christlichen Dschihad gehen, sondern Mission im biblischen Sinne heißt, dass ich Leuten sage, so ist euer Gott. Er wendet sich euch zu, dass wir vermitteln, wer Gott ist, der sich zuwendende. Gottes Antwort auf die verlorene Menschheit sind Menschen, die zu Menschen gesandt sind. Und zwar konkrete Menschen. Es ist nichts Virtuales. Es ist konkret, ein Mensch begegnet dem anderen und sagt ihm, es ist gut, dass du da bist. Du bist wert. Du bist so viel wert, dass Gott sich selber zerrissen hat, um dich in seine Gemeinschaft zu nehmen. Und darin liegt eine positive Antwort. Schaut mal, ich höre auch viele Dinge auch von der Eschatologie, die sagen, in der Bibel erfüllt sich jetzt heutzutage also die biblischen Verheißungen. Schon mal gehört, es bahnt sich vieles an, der Weltuntergang, die Apokalypse, gibt Filme über die Apokalypse, gibt all diese Dinge. Und wenn ich sage, lasst uns die Menschen lieben und ihn von Christus zu verkündigen, haben wir gesagt, lasst uns die Welt verändern. Dann sagen sie, ja, die Welt geht ja sowieso unter. In der Bibel steht das doch alles drin, der Antichrist kommt und so weiter. Schon mal gehört? Und Gott wird die Zorneschalen ausgießen über das Volk, über die Menschheit. Also, heiliges Volk flüchtet aus dieser Welt hinaus. Bei manchen die Konsequenz. Als ich das mal las im Neuen Testament, die Zorneschalen, da dachte ich, wie kommen die da drauf, dieses Wort mit Zorneschalen zu übersetzen? Ihr Theologen geht das mal nach. Da steht die Schalen des Schmerzes Gottes. Man kann das mit Zorn interpretieren. Der verzweifelten Schmerzes Gottes werden über die Welt ausgegossen. Und wenn ich jetzt nicht den Rächergott sage, der den Zorn da reinschlagen will, Zorn ist ein anderes griechisches Wort, sondern dieses Wort wird dort gebraucht, das den Schmerz beinhaltet, das Leid beinhaltet. Wenn Gott uns Menschen liebt, dann tut ihm der Schmerz des Geliebten doch weh. Ist es nicht so? Der Schmerz meines Kindes tut mir weh. Und deswegen glaube ich, dass wir als Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt aufstehen sollen und sagen, liebe Leute, Gott liebt euch. Und deswegen setzen wir uns in dieser Welt ein, um auch gerechte, systematische, politische Systeme entwickeln zu helfen. Keine Diktatur. Demokratie, die moderne Demokratie, ist auf erster Linie auf christlichen Glaubensüberzeugungen aufgebaut worden. In den USA. Die Menschenrechte, die allgemeinen Rechte der Menschen sind kein Resultat der Französischen Revolution. Sondern Leibniz hatte die vorher formuliert. Die Französische Revolution hat einige Sachen aufgenommen. Geschichtlich gesehen ist die erste Menschenrechtsdeklaration, die überhaupt verfasst wurde, von Bartolomé de las Casas verfasst worden, als Missionsstatement. Und deswegen kommt auch Dietrich Bonhoeffer dahin und sagt, fromm zu sein geht nicht ohne politisch zu sein. Was heißt denn politisch? Ich kümmere mich um die Gesellschaft, in der ich lebe. Ich helfe damit, damit Leben gelingt. Ich glaube, als freie evangelische Gemeinde haben wir uns viel zu oft darauf aufgeruht, dass wir Gemeinschaft der Glaubenden sind. Es wird Zeit, dass wir Gemeinschaft für diese Welt sind. Denn Jesus hat mir gesagt, und so heißt es in meiner Bibel, dass Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es gilt darauf, verlorene Menschen zu lieben. Zwei Gedanken noch. Unsere heutige Gesellschaft basiert auf den Lehren von Charles Darwin, auf dem Konzept der natürlichen Auslese. Das Konzept der natürlichen Auslese heißt, dass der Starke, der Tüchtige oder der Fitteste das Recht hat, die Macht zu ergreifen und den Schwachen, den Unwürdigen im Grunde genommen zu eliminieren und zu beseitigen. Unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, basiert darauf, dass der Starke, der Mächtige seine Stärke und Macht ausnutzt, um die Schwachen auszubeuten. Der Sozialdarwinismus, der entstand aufgrund dieser Lehre, hat drei große Philosophien hervorgebracht, nationale Philosophien, also politische Philosophien. Das eine ist der Faschismus, die Rasse ist der Starke. Das andere ist der Kommunismus, die Klasse ist der Starke. Proletarier aller Länder, vereinigt euch, habe ich bei Karl Marx gelesen. Und der Kapitalismus, in dem Adam Smith und dann die Nachfolge der Liberalkapitalismus in den USA, wenn du Geld hast, wenn du Money hast, dann bist du der Mächtige. Heute haben 1% der Menschen in der Welt 99% der Finanzen dieser Welt in der Hand. Das sind die Mächtigen. Keine andere Philosophie, weder Faschismus noch Kommunismus, hat mehr Elend hervorgebracht wie der Kapitalismus. Sorry, wenn ich das so sage. Es gibt eine freie Marktwirtschaft für die BWLer unter uns. Und es gibt eine soziale Marktwirtschaft. Aber es gibt keinen sozialen Kapitalismus. Der Motor des Kapitalismus ist die Gier, ist der Geiz. Geiz ist geil. Mein Gott, von dem ich in der Heiligen Schrift lese, sagt, Geiz ist nicht geil. Er, der der Reichste war, wurde arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Er, der der Allmächtige ist, wurde der Schwächste. Wenn es in meiner Bibel steht, ihr Starken, ihr habt Stärke, nicht um den Schwachen zu dominieren, sondern um dem Schwachen zu tragen und zu helfen. Mission ist, den anderen zu lieben. Der Begriff Mission kommt aus dem Lateinischen. Das Verb ist mittere und das heißt mit Macht hinausgeschleudert. Und jetzt sage ich euch eins. Wir alle sind Menschen, die mit der Vollmacht Gottes hinausgesandt sind in unsere Welt. Zu den Menschen in unserem Umfeld, die vielleicht nicht lebenswürdig sind. Die aber eine Heilssehnsucht haben, die sie nicht sagen, ich habe die Heilssehnsucht, Mitglied in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund zu werden. Aber sie haben eine Sehnsucht nach Heil. Und ihr als Freie Evangelische Gemeinde in Dortmund seid durch den Heiligen Geist dieser Stadt geschenkt worden, damit seine Liebe zu den Menschen kommt. Seine Liebe. Diese Gedanken, die ich jetzt euch mitgeteilt habe, waren in meiner großen Krise Gedanken, denen ich mich gestellt habe. Und als ich dann neu begriff, dass ich, Johannes Clement, ein von Gott geliebter Mensch bin, habe ich gesagt, ja, Herr. In der größten Krise habe ich erlebt, ich habe gesagt, Herr Jesus, wie soll ich denn leben? Und ich war damals in der Klinik mit dem Burnout und in einer Therapiestunde fragte die Therapeutin, sagen Sie Ihren Kollegen oder Ihren Mitpatienten, was Ihr Lebensmotto ist. Und dann kam ich dran und sagte, mein Lebensmotto ist, dass durch dieses mein Leben, so habe ich gelebt, diese meine Welt lebenswerter gestaltet wird. Und dann ging das so rum, alle Mitpatienten mussten mir dann einen Kommentar geben. Alle haben das gleich gesagt, passt zu dir, das ist deine Biografie. Und zwei haben andere Worte gesagt. Die eine sagte, und das ganz alleine? Und der andere sagte, ist das denn diese deine Welt? Diese Sätze sind bei mir so tief hängen geblieben. Und ich bin anschließend spazieren gegangen. Dann habe ich so das Empfinden gehabt, Jesus geht neben mir. Und dann habe ich mit ihm diskutiert. Und dann sage ich, ja, Jesus, ist eigentlich nicht meine Welt, ist dein Job. Ja, sagt der Jesus zu mir, Johannes, Gott sein zu wollen, die Welt zu gestalten, ist Gottes Job. Wenn man Gott ist, ist man verdammt einsam. Ich will doch nicht Gott sein. Ja, dann habe ich denn meinen Job schlecht getan als Herr des Universums? Sag ich, ja, die Welt ist, Entschuldigung den Ausdruck, bescheiden. Dann sagte er, ja, die tut mir weh. Soll ich denn auch wegschauen wie all die anderen? Dann sagte er, nee. Was soll ich denn tun? Du kannst mit mir darüber reden, über meine Welt, über meine Menschen. Und wenn du kannst, betrachte dich als ein Geschenk für die anderen, indem du ein Stückchen von meiner Liebe weitergibst. Hab sie einfach lieb. Amen.
Vielen Dank für die Predigt, viele Gedanken, die mich, ja, vieles in mir aufwühlen oder vieles hinterfragen. Und ich hoffe, dass die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben in der Anbetungszeit, dass die uns hilft, Gedanken zu vertiefen, Gott den Raum zu öffnen, in uns hineinzusprechen. Wenn ich über Mission nachdenke, dann habe ich häufig auch Zweifel. Und deswegen habe ich das erste Lied auch an den Anfang gestellt. Werde ich dir folgen, was auch geschieht? Werde ich dir treu sein, wenn keiner mich sieht? Kann ich mein Kreuz tragen, den schmalen Weg gehen und mich selbst verleugnen, dem Stolz widerstehen? Und so geht es in dem Lied weiter. Ich möchte mit diesen Gedanken starten, weil ich denke, die bewegen viele von uns, dass man nicht sofort hurra schreiend nach vorne rennt, sondern wenn Gott einen herausfordert, fragt man sich, was traue ich mich? Aber ich möchte dabei nicht stehen bleiben, sondern in den Liedern weitergehen und auf Gott schauen, dass Gott zum Mittelpunkt wird. Ich lade euch ein, aufzustehen und mit uns einfach der Predigt, den Gedanken und in den Liedern weiter nachzugehen.
Folgen ans Ende der Welt, alles verändert. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, awareness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty. Wer schuf das Universum? Wer das Leben in der Welt? Wer gab Sonne, Mond und Sterne ihren Platz am Himmelszelt? Wer ist oben auf den Bergen? Wer ist in dem tiefsten Tal? Wer ist größer als der Himmel? Und wer kennt der Sterne Zahl? Der Schöpfer Gott, der heißt Jahwe. Der Herr, der Herr, der heißt Jahwe. Der Friedefürst, der heißt Jahwe. Dreieinigkeit, der heißt Jahwe. Gerechter Sohn, er heißt Jahwe. Der Herr, mein Fels, der heißt Jahwe. Wer ist er, dass er mir Glück bringt?
Dass er mir Glück bringt.
Wer ist er, der Frieden gibt?
Der Frieden gibt.
Wer ist er, der für mich da ist?
Der für mich da ist.
Der mich so unendlich liebt.
Unendlich liebt.
Wer bewegt meine Gefühle? Wer ist mein Leben aus?
Mein Leben aus.
Wer stillt meine größte Sehnsucht?
Sehnsucht.
Mit allem, was ich brauch. Der Schöpfer, Gott, der heißt Jahwe. Der Herr, der Herr, der heißt Jahwe. Der Friedefürst, der heißt Jahwe. Sohn, er heißt Jahwe, der Herr, mein Fels, er heißt Jahwe. Der Schöpfer Gott, der heißt Jahwe, der Herr, der heißt Jahwe, der Friedefürst, der heißt Jahwe. Dreieinigkeit, der heißt Jahwe, gerechter Sohn, er heißt Jahwe, der Herr, mein Fels, er heißt Jahwe. Du bist heilig und allmächtig. Jedes Knie beugt sich vor dir. Du bist Herr der ganzen Schöpfung. Und doch bist du ganz nah bei mir. Engel singen dir zu Ehre. Preisen dich vor deinem Thron. Und wir sind hier zusammen. Lob Jesus, deinen Sohn.
Der Schöpfer Gott, der heißt Jahwe.
Der Herr, der Herr, der heißt Jahwe. Der Friedefürst, der heißt Jahwe. Sohn, er heißt Jahwe, der Herr, mein Fels, er heißt Jahwe. Der Schöpfer Gott, der heißt Jahwe, der Herr, der Herr, der heißt Jahwe, der Friedefürst, der heißt Jahwe.
Herr, wir stehen vor dir und ich bitte dich, dass du uns mit deiner Liebe erfüllst, Herr. Denn wir brauchen dieses Fundament, Herr, denn aus unserer Kraft können wir nicht in die Welt hinausgehen oder Dinge um uns verändern. bitte dich immer wieder neu um dieses Fundament, Herr, dass du uns die Liebe zu den Menschen um uns herum schenkst, unsere Augen für die Menschen öffnest. Herr, vielleicht nicht für die ganze Welt, aber ganz konkret die Menschen in unserer Nähe, die du im Blick hast, Herr, wo du uns einfach kleine Aufgaben gibst und uns damit für diese Aufgaben ausrüstest mit deiner Liebe.
Into your arms.
dir gleich. Sanftmütig führst du mich hin zu deinem Licht. Ich darf bei dir sein. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Königlich strahlt dein sein. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Ich will dir nah sein. Ich werde dir folgen. Ich will dir nah sein, ich will dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Sei du Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir.
Amen.
Zum Ende unseres Gottesdienstes bleiben noch ein paar wenige Ansagen. Zum einen gibt es draußen im Foyer wieder Kaffee, Tee, Kekse. Ich lade euch ein, wieder zum Gespräch, doch noch etwas hier zu bleiben. Wer das erste Mal da ist, herzlich willkommen. Wir möchten dich gern kennenlernen, aber in der großen Masse verlieren wir mitunter den Überblick, wer heute das erste Mal da ist. Die Bitte, wir haben solche bunten Tassen. Nimm einfach eine solche bunte Tasse, damit wir einander ins Gespräch kommen können. Wir bieten auch an, miteinander zu beten. Heute nicht hier vorne, sondern schräg gegenüber. Manche kennen den Raum als Aquarium, der erste Gruppenraum rechts gegenüber der Garderobe. Dort ist heute das Gebet. Wer zusammen Gott danken hat oder etwas auf dem Herzen hat, wo jemand zum Mitbeten sucht, dort könnt ihr hingehen. Ja, und in einer knappen Viertelstunde ist das schon, 11.45 Uhr, das Predigt-Nachgespräch, was für heute geplant ist, was dann hier stattfindet. Dazu wollen uns Herr Rolf noch kurz etwas sagen.
Ja, wir dachten uns, wenn wir Johannes Clement hier haben und er die Predigt hält, dass wir im Anschluss Gelegenheit haben, Rückfragen zur Predigt zu stellen und auch über das ins Gespräch zu kommen, was uns zum Thema Mission jeweils wichtig ist. Und herzliche Einladung, wir werden das hier vorne tun. Wir wollen werden die Stühle in einen Halbkreis stellen. Ich bitte, dass einige da auch helfen. Und herzliche Einladung, das ist, denke ich, eine gute Chance, einfach das, was uns bewegt, hier auch mal gemeinsam im Gespräch zu bringen, beziehungsweise als Fragen auch ins Gespräch zu bringen.
Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist eine große Sendung, die wir haben. Und Gottes größte Geschenke an Menschen sind Menschen. Ich bin sehr dankbar für die Menschen, die mit mir den Weg gehen, die mir begegnet sind. Und sie sind gesandt in die Welt zu Menschen. Und haben sie keine Angst. Haben sie mal darüber nachgedacht, die gesamte Finsternis im Universum ist nicht in der Lage, das Licht einer einzigen kleinen Kerze zum Erlöschen zu bringen. Cool, ne? Wir stehen auf zum Segen. Jesus Christus spricht: Ich weiß, in der Welt werdet ihr unter Druck kommen und ihr werdet Angst haben. Aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Und vergisst nie, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Denn ich bin der, der da ist, der für euch da ist. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.